Gestern Mittag wurde ein 13-jähriger Junge von zwei 15-Jährigen mit mehreren Messerstichen lebensgefährlich verletzt. Mittlerweile befindet sich der Junge nicht mehr in Lebensgefahr, das berichten diverse Medien. Vom NDR erfahren wir das hier.
Einen Tag nach dem Messerangriff auf einen 13-Jährigen an einer Schule in Großflottbek ist der Junge mittlerweile außer Lebensgefahr. Gegen einen 15-jährigen Tatverdächtigen wurde heute Haftbefehl erlassen. Der schwer verletzte Junge war gestern nach dem Angriff mit Bauchverletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei hatte gestern Nachmittag nahe der Schule zwei 15-jährige Verdächtige festgenommen.
Der 13-Jährige ist gestern zunächst notoperiert worden und schwebt inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr. Sein Zustand ist stabil. Die beiden 15-Jährigen, einer von ihnen, ist inzwischen aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen worden. Der andere muss sich heute vor einem Haftrichter verantworten.
Am späten Nachmittag erließ dieser nun einen Haftbefehl gegen den 15-jährigen Jungen wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Heute wurden weitere Zeuginnen und Zeugen befragt. Die mögliche Tatwaffe wurde noch nicht gefunden.
Auch im Artikel steht drin, die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, fahndete zunächst nach den Angreifern. Kurze Zeit später wurden zwei 15-Jährige in der Nachbarschaft der Schule festgenommen. Einer der beiden kam am Dienstag in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor. Was wir nicht erfahren, weder in dem Videoeinspieler vom NDR noch in diesem Artikel dazu, ist, dass es sich bei einem der beiden festgenommenen 15-Jährigen um einen syrischen Staatsangehörigen handelt. Jetzt könnte man natürlich wieder sagen, ja okay, die Polizei hat das vielleicht nicht mitgeteilt, man hat zu dem Zeitpunkt noch nicht nachgefragt. Das hier ist die Pressemitteilung der Polizei gestern 13.51 Uhr. Der 13-Jährige war lebensgefährlich verletzt, unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand ist kritisch. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit rund zwei Dutzend Funkstreifenwagen, dem Polizeihubschrauber Libelle 1, einem Polizeidiensthund sowie der Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen führten zur Festnahme zweier 15-jähriger Jugendlicher, einer syrisch, einem anderen, die Hintergründe, wahrscheinlich auch Staatsbürgerschaft in diesem Fall, ungeklärt. Man weiß es nicht, man möchte es noch nicht mitteilen, wie auch immer. Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychosoziale Akutbetreuung der Zeugen. Das LKA übernahm die ersten Ermittlungen vor Ort. Heute heißt es, dass einer der 15-Jährigen sich in Untersuchungshaft befindet. Bei Welt äußert sich der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, zu dem Thema. Und bevor wir uns diesen kleinen Einspieler von Welt anschauen, eine kurze Ergänzung noch dazu. Auch ich habe mich in der Vergangenheit schon mit diversen Polizisten unterhalten, auch von diversen Landeskriminalämtern. Und was man mir dort häufig gespiegelt oder am Telefon eben auch mitgeteilt hat, dass diese Situation, dass Jugendliche, vor allem migrantische Jugendliche, mit schwer bewaffnet, ja, mit einem Messer, mit mehreren Messern auf die Straße gehen, das gehört mittlerweile zur Normalität dazu.
Wir bleiben in Hamburg, ist aber ein ganz anderes Thema. Nach einer Messerstecherei dort vor einer Stadtteilschule wurde das 13-jährige Opfer so schwer verletzt, dass der Junge zwischenzeitlich sogar in Lebensgefahr schwebte. Diese Bilder hier sollen die brutale Messerattacke auf den Teenager zeigen. Mehrmals scheint der mutmaßliche Täter auf den Jungen einzustechen. Er musste dann auch notoperiert werden. Sein Zustand war kritisch, konnte inzwischen stabilisiert werden. Die Polizei konnte zwei 15-jährige mutmaßliche Täter festnehmen. Einer der beiden soll ein Syrer sein. Die Hintergründe dieser Attacke im eigentlich ja sehr bürgerlichen Stadtteil Großflotbek werden jetzt noch ermittelt.
Auch hier kann man wieder sagen, ja, man bleibt natürlich immer im Konjunktiv. Allerdings gibt es bestimmte Arten von Quellen, so wie Pressemeldungen, Polizeimeldungen und so weiter. Da kann man davon ausgehen und kann das auch als gegeben hinnehmen, wenn einer der beiden, es handelt sich nicht um die Täter, sondern um die Tatverdächtigen. Die Polizei sagt, einer davon hat die syrische Staatsbürgerschaft, dann kann man das auch durchaus als eine Tatsache formulieren und muss da nicht so vage bleiben, einer soll die syrische Staatsbürgerschaft haben. Das nur am Rande.
Sprechen wir über diesen Fall. Rainer Wendt ist bei uns, der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft.
Guten Morgen,
hallo. Da sind Herr Wendt. Also wir haben es wieder mit so einem Fall zu tun. Man hat das Gefühl, das häuft sich. Wie erklären Sie sich denn, dass es jetzt auch wieder ein Jugendlicher ist, der mit einem Messer zusticht?
Das ist mittlerweile leider nicht ungewöhnlich. Die Zahlen sind dramatisch und man kann es auch nicht an Örtlichkeiten festmachen. Das ist von Flensburg bis Passau und von Aachen bis Görlitz gleich. Insbesondere Kinder und Jugendliche begehen schwerste Delikte, Gewaltdelikte. Da sind Steigerungsraten von bis zu 50%. Und deshalb muss der Staat endlich auch reagieren. Und da muss er auch mit reagieren, meine ich, nicht Papier vollzuschreiben, irgendwelche Gesetze zu machen, sondern tatsächlich Geld in die Hand zu nehmen, und damit wir uns um diese jungen Menschen auch kümmern können. Und die Tatsache, dass Jungen mit Migrationshintergrund dort weit überrepräsentiert sind, auch das ist ein trauriger Umstand. Und den muss man sich offen und ehrlich eingestehen, damit man auch vernünftig reagieren kann.
Offen und ehrlich eingestehen. Und mittlerweile reden wir darüber seit Jahren. Allein die Tatsache, dass man jetzt angefangen hat, diesen Phänomenbereich der Messerdelikte gesondert zu erfassen oder jetzt eben auch in NRW nach den Staatsbürgerschaften beziehungsweise nach dem Migrationshintergrund aufzuschlüsseln. All diese Dinge, und dennoch möchte man uns verkaufen, Deutschland sei ja sicher geworden, Deutschland sei ja so sicher wie nie, dass dann die 100.000 Fälle von irgendwelchen Cannabis-Delikten oder alles, was rund um Drogenkriminalität mit Cannabis zu tun hat, eben nach der Legalisierung, dass das halt schön gerechnet, rausgerechnet, dann eben keinen Anstieg oder keinen drastischen Anstieg erzeugt. Das lässt man dann bei den Informationen halt meistens weg. Es gibt einen massiven Anstieg von brutalster Gewalt. Friedrich Merz hat es künstlich bei der Nachfrage zur analogen Gewalt mit angesprochen, wurde dafür ausgebuht, ja. Dann gesagt, oh nein, wir sprechen über die böse digitale Gewalt. Colleen Fernandes, andere Frauen, Verona Pot hat sich jetzt auch geäußert. Kathi Hummels, ja, sie wurde psychisch vergewaltigt. Das hier, ja, Lebensgefahr, Messerangriffe, ein 13-jähriger Syrer, welcher von den beiden 15-Jährigen, das wurde, also zumindest stand jetzt, noch nicht bekannt gemacht, auf ihn da eingehackt hat mit dem Messer. Das sind die Folgen echter, realer Gewalt. Ja? Weil jemand mir einen bösen Kommentar im Internet schreibt, das Ganze als digitale Gewalt zu formulieren und alles in diesen Gewalttopf hineinzuschmeißen und sich dann als Überlebende oder als Gewaltopfer darzustellen, das ist ein blanker Hohn, beispielsweise solchen Opfern gegenüber, die tatsächlich ein Messer in den Wanst gerammt bekommen haben. Aber über diesen Jungen, ja, oder zu diesem Vorfall wird es keine Massendemonstration in Deutschland geben, weil der Täter heißt ja schließlich nicht Christian, der mutmaßliche Täter.
Was heißt das, wenn Sie jetzt sagen, um diese jungen Menschen muss man sich kümmern? Also wir sprechen da immer über Prävention, aber es muss natürlich auch irgendwie eine spürbare Bestrafung geben, Konsequenzen geben.
Wir sind uns ja in der Diagnose meistens einig, also dass es hier ein großes Problem gibt und dass man etwas tun muss. Die Länder, die ja zuständig sind, tun auch schon eine ganze Menge. Ich sage mal, das Land Baden-Württemberg hat 14 sogenannte Häuser des Jugendrechts. Andere Länder auch, Hessen, Nordrhein-Westfalen, geben diesem Beispiel nach. Das heißt, da sind alle Akteure zusammen. Wichtig ist bei der Bekämpfung von Jugendkriminalität, dass die Strafe auf dem Fuße folgt. Und da sitzen alle Akteure, die Staatsanwaltschaften, die Jugendgerichtshilfe, die Polizei, das Jugendamt, alle sitzen dort zusammen und schauen sich jeden einzelnen Fall an und richten ihre Maßnahmen genau auf diesen Einzelfall aus. Und das muss schnell gehen.
Einzelfall, ich kann es auch nicht mehr hören.
Das schließt auch die Strafe nicht aus. Und alle diese guten Beispiele, die ja dafür sorgen, dass die Rückfallhäufigkeit abnimmt in diesen Bereichen, da wo das stattfindet, sind ein gutes Beispiel. Aber dafür muss man investieren. Das geht nicht mit dem bestehenden Personal. Dazu braucht man Staatsanwaltschaften, die Staatsanwälte, die richtig ausgebildet sind.
Wisst ihr, was wir noch brauchen? Remigration.
Die sich mit Jugendlichen auskennen. Und da muss man denen eben auch Geld in die Hand nehmen. Die Länder tun das, einige zumindest. Das ist ein gutes Beispiel. Aber es gibt eben auch die Frage der Strafmündigkeit, die immer wieder gestellt wird. Wir sind als Deutsche Polizeigewerkschaft seit Jahren dafür, vom 14. auf das 12. Lebensjahr runterzugehen. Nicht um Kinder in den Knast zu schicken, sondern um sie frühzeitig mit Strafverfahren vertraut zu machen, damit ihnen klar wird, was sie erwartet, wenn sie erstmal das 14. Lebensjahr erreicht.
Wenn wir jetzt aber sehen, dass dieses Problem der Strafmündigkeit vor allem in den letzten Jahren, Jahrzehnten kann man vielleicht auch schon sagen, so massiv zugenommen hat durch eben die ausufernde Migration, dann ist das ja eben ein hausgemachtes Problem, was sich anders lösen lassen könnte, würde, Aber zu sagen, alles klar, so diese Strafmündigkeit herabgesetzt, das ist halt auch wieder Symptombekämpfung, aber an der Ursache, ja, an dieser illegalen Massenmigration, wie sie halt stattfindet, daran ändert das leider gar nichts.
In dem Fall sind ja die beiden mutmaßlichen Täter auch 15, aber wir haben eben ja auch häufig.
Die sind schon strafmündig, ja. Aber auch da gilt, die sind schon strafmündig. Wir müssen jetzt mal genau hinschauen, wenn die denn überführt sind und auch verurteilt werden.
Falls sie überhaupt 15 Jahre alt sind, das kommt ja auch noch dazu.
Das darf nicht 3 Wochen Fernsehverbot sein, sondern das muss dann schon auch spürbar sein. Die müssen ganz einfach wissen, wenn ich jetzt nicht aufhöre und jetzt nicht endlich ein anderes Verhalten an den Tag lege, dann wird es noch schlimmer und dann wird mein Leben eine einzige kriminelle Karriere sein. Das muss man ihnen auch deutlich machen. Ich finde es richtig, dass Marion Genkes, die Justizministerin aus Baden-Württemberg, seinerzeit eine Studie in Auftrag geben wollte, die anderen Justizminister haben das leider abgelehnt. Das muss man jetzt nochmal auf den Weg bringen. Wir müssen herausfinden, wann denn Einsichts- und Reifefähigkeit von Kindern und Jugendlichen tatsächlich einsetzt. Und da muss mehr Wissenschaft ran. Da gibt es nicht immer nur Meinung. Im Moment sagen wir, die CDU sagt, wir wollen nach runter auf das 12. Lebensjahr bei der Strafmündigkeit. Die SPD ist dagegen und nichts passiert. Das kann aber nicht das Ende sein, sondern man muss endlich auch an dieser Stelle mal. Rassismusstudien haben wir genug. Jetzt kümmern wir uns mal um Kinder und Jugendliche.
Nun sagen Sie ja, diese Taten passieren unabhängig vom Ort. Nun haben wir es in diesem Fall zu tun vor einer Schule. Müsste man da auch die Diskussion führen, was machen wir mit der Arbeit in den Schulen und vor allem auch, dass Jugendliche offenbar mit dem Messer zur Schule kommen?
Ja, natürlich. Diese Diskussion führen wir ja seit langem. Ich bin auch der festen Meinung, wir müssen die Lehrerinnen und Lehrer endlich in die Lage versetzen, auch nachzuschauen. Wer führt denn da Messer bei sich?
Also Taschenkontrollen und Stichschutzwesten für Lehrer. Glauben die denn wirklich, dass Ahmed oder Mohammed oder wie auch immer, ich weiß nicht, was typische syrische Vornamen sind, dass die freiwillig ihre Messer abgeben, nur weil, ich weiß nicht, Frau Meier höflich darum bittet?
Man muss es sich auch mal vorstellen, wir leben in einem Land, in dem es fast zur Normalität gehört, dass Kinder und Jugendliche Messer mit zur Schule bringen.
Alle Kinder, Herr Wendt?
Das hat auch manchmal was mit Elternhäusern zu tun und natürlich auch mit Nachahmung. Aber mit Elternhäusern, wo es sozusagen zum Mannwerden dazugehört, mit 11 Jahren oder irgendwann ein schönes Messer von den Eltern geschenkt zu bekommen. So ein Irrsinn, muss man ja Einhalt gebieten. Deshalb muss man sich auch um die Elternhäuser kümmern. Glücklicherweise, auch das muss ja gesagt werden, wir sind ja nicht von kriminellen jugendlichen Banden umgeben. Die meisten Kinder und Jugendlichen werden übrigens rechtskonform erzogen und werden gut erzogen, führen ein rechtskonformes Leben.
Alleine, dass man sich gezwungen fühlt, das immer wieder regelmäßig zu erwähnen, ist ja für sich genommen schon völlig irre.
Sind fleißig in der Schule. Ich habe immer ein schönes Beispiel. Meine Enkeltochter mit 12 Jahren hat die ehrenamtlich eine Handballmannschaft betreut. Da waren 7- und 8-Jährige drin. Also es gibt auch sehr, sehr schöne, positive Beispiele. Und ich bin auch froh darüber, dass Karin Prien, die Bundesfamilienministerin, jetzt erkannt hat, das sind genau diese Beispiele, die man fördern muss. Jugendförderung ist Demokratieförderung. Frau Prien hat das verstanden. Ich hoffe nur, dass sie sich gegen all diese Widerstände durchsetzt. Also nicht irgendwelche linksradikalen NGOs zu fördern, sondern positive Beispiele, Vereine, Sportvereine, Freiwillige Feuerwehr und vieles mehr. Da gibt es eine Menge zu fördern und eine Menge zu tun. Ich kann Frau Prien nur unterstützen.
Tja, und Remigration, Abschiebung. Ja? Also das eine fördern und gleichzeitig abschieben. Damit wäre allen am meisten geholfen. Teilt mir sehr gerne eure Meinung unten in den Kommentaren mit. Schreibt mir auch gerne, welche Messer ihr, weiß ich nicht, in der 3. Klasse als Liebstes irgendwie mit in die Schule genommen habt. Ja, war das ein Springmesser? War das ein Klappmesser? War das vielleicht doch eher was so in Richtung so Machete? Ja, also schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich hatte ein Schweizer Taschenmesser als Kind. Vielen Dank fürs Zusehen.